An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Mobbing, psychische Erkrankungen, Selbstverletzung, Suizidalität und drastische Gewaltdarstellungen. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören.
ARD. Dad hat etwas wirklich Cooles getan. Er hat sich umgebracht. Jörn alias Negro Butcher kann die Worte seines Freundes und Bandkollegen nicht fassen. Hast du sie noch alle? Schreit er Östein alias Euronymous an. Was meinst du mit cool? Dieser bleibt gelassen und erwidert ruhig. Entspann dich, ich hab Fotos von allem. Jörn ist geschockt, traurig und wütend. Gemeinsam in einer Black-Metal-Band zu spielen, sich düster und geheimnisvoll zu inszenieren, das bedeutete Spaß, Kreativität, Rebellion und Zusammenhalt. Doch nun ist ihr Freund Pelle alias Dad wirklich tot. Es ist keine Inszenierung, keine Show mehr. Warum versteht Euronymous das nicht? Oder versteht er es und entscheidet sich dafür, aus der Realität eine bizarre Show zu machen? Aus dem Suizid ihres Freundes eine Kunstperformance? Dads Tod ist der Anfang vom Ende, dem Ende von Freundschaften, dem Ende der jugendlichen Unschuld einer Gruppe rebellischer Jungen und dem Ende von Euronymous selbst.
Melody of Crime, euer Podcast, wenn es darum geht, spannende True Crime Fälle mit Bezug zur Kultur- und Entertainment-Branche zu durchleuchten. In dem Sinne, hallo an alle.
Hallo, ihr Lieben.
Mit der lieben Lydia und meiner Wenigkeit Musti haben wir für euch heute einen Fall ausgegraben, der mir relativ oberflächlich bekannt war. Und jetzt natürlich in der Vorbereitung muss ich schon ein bisschen mit den Ohren schlackern. Es geht um eine Band, die nennt sich Mayhem. Übersetzt Mayhem.
Das kann man mit Chaos oder auch Verstümmelung übersetzen.
Trifft es so ziemlich genau, was hier so alles mit abgeht, aber auch das kratzt eigentlich nur so an der großen und wahren Geschichte, die wir hier euch hoffentlich ganz schön eindrücklich erzählen werden.
Es ist nämlich die Geschichte nicht nur von einem Tötungsdelikt, sondern sogar von zwei Tötungsdelikten, einer Reihe von Brandstiftungen und einer Gruppe junger Männer, die in eine sehr destruktive Dynamik miteinander reingeraten sind, die dann eben fatale Folgen für sehr viele Menschen hatte.
Und es geht hier tatsächlich um eine Black-Metal-Band. Da haben sich Gleichgesinnte irgendwann gefunden und das im fernen Norwegen Anfang der 80er Jahre. Man muss sich das auch vorstellen, dass das alles natürlich Pre-Internet ist und es gibt da jetzt kein Social Media und kein YouTube und wie auch immer. Das heißt, da kriegen irgendwann junge Menschen mal eine Musik zu hören. Wahrscheinlich kriegen sie da eine Vinylplatte irgendwie in dem coolsten Plattenladen der Stadt von einer Band, die nennt sich Venom. Das ist eine englische Band und die haben quasi mit ihrer Musik das erste Mal dieses Genre des Black Metal losgetreten. Also im Prinzip eine sehr, 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 sehr energiereiche Musik, die eigentlich davon lebt. Also erstmal musikalisch natürlich, dass sie extrem schnell ist. Also der Schlagzeuger spielt immer Double Bass, also wer das so ein bisschen kennt, der weiß so, also wirklich ein ganz, ganz schneller Rhythmus, also alles extrem dark. Der Gesang ist eher so ein bisschen guttural, das ist immer so ein bisschen glucksend, aber da wird auch extremst geschrien und wir haben hier sogar im Hause bei uns, hier in Hannover haben wir eine Plattenfirma sitzen, SPV, die sich mit Heavy Metal seit über 50 Jahren bestens auskennt. Und da habe ich ein paar Leute interviewt dazu. Und die haben eigentlich nur die Augen verdreht und haben gesagt, das Zeug ist unhörbar.
Unsere Geschichte beginnt heute in einem kleinen Dorf namens Langhus in der Nähe von Oslo. Dort lebten zwei Jugendliche, nämlich Jörn, der später als Necro Butcher bekannt wurde, und Kjetil. Und die haben dann schon mit 12, 13, also recht jung, ihre Liebe entdeckt für eher so düstere Musik, haben selber Bass und Schlagzeug gespielt und eine Band gegründet, also in sehr jungen Jahren. Die nannten sie Muster.
Und diese Band hatten sie 4 Jahre. Und da haben sie sich natürlich sehr von Bands wie Black Sabbath und Motorhead, der Kultband um Lemmy Kilmister, beeinflussen lassen.
Und die beiden, die haben das natürlich jetzt erstmal so in ganz kleinem Kreise gemacht, ihre Musik, und haben sich eben ganz viel inspirieren lassen. Haben sich dann auch mit irgendwelchen so okkultistischen Themen so ein bisschen beschäftigt, irgendwie Hexerei oder auch Inhalten in Richtung Satanismus. Allerdings war das wohl eher so eine oberflächliche Interessenlage. Also die haben da jetzt nichts von wirklich ernst genommen und haben sich halt mehr so auf die Musik und natürlich auch die Provokation konzentriert. Man muss sich ja vorstellen, die leben hier in so einer ländlichen Gegend. Da ist es eher so konservativ und sehr christlich. Und als Teenager, wenn man rebellieren will, dann ist natürlich eine naheliegende Möglichkeit aus der Perspektive der hier 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen, dann irgendwie sich mit dem Gegenteil der christlich-konservativen Werte zu assoziieren.
Man möchte gerne anders sein. Du hast es gerade richtig gesagt. Also es gab natürlich diese Inspiration von Musik, die sie irgendwie aufgesogen haben, wenn sie sie bekommen haben, von den Dead Kennedys, ja. Bathory, Hellhammer und natürlich Venom. Also Venom gilt ja als Begründer des Black Metal. Mhm. Und die haben genau mit diesen Hexereien, Satanismus, Klischees quasi gespielt, wenn ich das sagen. Aber eigentlich nicht richtig gemeint. Also die haben damit gespielt und waren dadurch cool, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir richtig dunkel und der Teufel und yeah und so weiter und so fort. Aber so richtig gemeint haben sie es eigentlich nicht.
Und die beiden, die hatten natürlich Träume. Viele Jugendliche haben sicher Träume, wenn die mal eine Band gründen. Und auch ihr Traum war es, ganz groß rauszukommen irgendwann. Sie lernten dann mit 16 einen Gleichaltrigen kennen, namens Øystein Aarseth. Und der wurde später sehr bekannt als Euronymous.
Genau, den Namen müsst ihr euch tatsächlich merken, weil um den geht es hier hauptsächlich, gerade wenn wir um das Thema Mayhem und deren ziemlich drastische Entwicklung und was du gerade noch gesagt hattest, Teenager, die raufen sich dann zusammen und haben natürlich ihre Vorbilder, aber diese drei Kids, die haben sich dann tatsächlich vorgenommen, eigentlich ihr Vorbild Venom sogar noch zu übertreffen.
Ja, und Øystein, der hat dann die Rolle des Gitarristen übernommen und die waren sich super sympathisch, die drei Jungs, und haben gemerkt, dass sie halt denselben Musikgeschmack haben und ähnliche Interessen, und dann haben sie halt Mayhem gegründet. Die genau. Band, deren Name wirklich zur Legende geworden ist. Das war 1984, da waren die also 16, also mega jung. Und die haben sich benannt nach dem Lied Mayhem with Mercy, der Band Venom. Also da sieht man auch schon, wie sehr sie Venom auch irgendwie
verehrt haben.
Ja, genau.
Genau, ja. Richtig. Und man muss sich das, glaube ich, auch so vorstellen, weil, wie gesagt, Norwegen wahrscheinlich auch wirklich eine kleine Szene, was gerade die Musik betrifft zu der Zeit. Und da hat man sich wahrscheinlich schon genau beobachtet, wenn man gesagt hat, was passiert da im Nachbarort? Ist da jemand, der gleichgesinnt ist? Können wir den eventuell noch mit einstellen in der Band oder wie auch immer? Also die Szene hat sich da, glaube ich, relativ eng vernetzt.
Dann gibt es noch eine aus heutiger Sicht vielleicht noch recht unterhaltsame Anekdote. Das erste Mal auf der Bühne zusammen standen sie dann 1985, Mitte April. Und das war bei den norwegischen Rockmeisterschaften. Das war wohl ein ganz kleiner Musikwettbewerb, also nicht so groß, wie man sich das so vorstellen
norwegische
würde.
Norwegische Rockmeisterschaften, ja. Klingt olympisch.
Genau. So, und das Ganze war in einem Kino in einer kleinen Stadt. Und da hatte man jetzt nicht unbedingt mit der Art von Performance gerechnet. Das hat die Leute überfordert, würde ich mal sagen. Sie hatten dann noch den Eirik Nordheim, der auch als Messia bekannt wurde. Der hat dann gesungen bei der Performance. Und anfangs haben sie dann Coversongs gespielt, also zum Beispiel von Venom, Black Sabbath und Motorhead.
Also ich schätze mal, da war viel schwarzes Leder am Start, aber natürlich auch sowas wie umgedrehte Kreuze und so eine Art Leichenbemalung im Gesicht.
Genau, das war damals noch was ganz Neues und was mega Krasses, womit sie eben hier wieder diese Provokation gegen die christlich-konservativen Werte natürlich zelebriert haben. Und das Verhalten auf der Bühne war dann auch sehr ungewöhnlich. Also der Eirik alias Messia, der hat dann das Publikum irgendwie ausgelacht, was ihn nicht so sympathisch hat erscheinen lassen. Der Jörn hat seine Gitarre zerbrochen und Øystein, der hat dann während der Show seine Hose heruntergezogen und dem Publikum seinen nackten Hintern präsentiert. Und deswegen hatten sie auch ein wenig überraschend den letzten Platz in diesem Contest.
Hm. Was ich relativ bezeichnend finde, Mayhem hat auch gerade zu der Zeit und vielleicht sogar ein bisschen später relativ wenige Auftritte gehabt. Mhm. Aber die haben schon angefangen, trotzdem so eine Art Gefolgschaft zu entwickeln und auch so einen Kultstatus zu erlangen, weil sie irgendwie auch Leute mit im Umfeld haben, die sie halt einfach auch gepusht haben und so auch der John Metallion Christensen, mhm. der hat das unabhängige Musikmagazin Slayer betrieben und der hat natürlich dafür gesorgt, dass da schon irgendwie so ein Kult entstand und auch mit vielen Interviews, ohne dass die Leute auch nur einen Ton Musik von denen gehört haben vorher.
Ja, da war also PR auf jeden Fall wichtig. Der als Metallion bekannte Jon Christiansen, der hat nämlich die beiden Bandmitglieder Östein und Jörn kennengelernt, als die sein Magazin gekauft haben nach einem Motorhead-Konzert.
Hm.
Und fand die dann sympathisch und dementsprechend war das eine tolle Zusammenarbeit erstmal für alle Seiten. Und ja, wie du schon sagst, die Band hat dann einen gewissen Ruf entwickelt, auch wenn die Leute noch gar nicht die Musik gehört haben. Und dementsprechend waren die Leute dann aber auch motiviert natürlich, sich das mal auch anzuhören.
Zu der Zeit ist auch was Lustiges entstanden. Und zwar gab es halt die Metal-Bands und die waren auch alle quasi als Musiker irgendwie unter ihrem richtigen Namen bekannt. In der Black-Metal-Szene allerdings wurde es dann tatsächlich üblich, dass sich die Protagonisten relativ schnell tatsächlich Künstlernamen oder Pseudonyme gegeben haben. Und das kannst du ja mal erklären, wie die dann alle hier hießen, Lydia. Ganz
spannend. Ja, genau. Also die haben sich überlegt, dass sie Namen brauchten, die man auch international gut aussprechen kann.
So ein norwegischer Name, der ist ja manchmal eckig.
Genau, das könnte schwierig sein auszusprechen. Das war denen klar. Dementsprechend hat sich also dann der Jörn Stuberud, und ich bin sicher, dass ich den Namen hier auch nicht korrekt ausspreche.
Genau, also entschuldigt uns, wir geben unser Bestes.
Genau, der Jörn hat sich also dann Necrobutcher genannt.
Genau, der Bassist, ne? Necrobutcher, merkt euch den.
Genau, der Östein Orschett, der nannte sich dann also ab dem Moment erstmal Destructor. Kurz darauf hat er sich aber nochmal umbenannt, weil Destructor fand er dann doch nicht so cool. Und somit hat er dann seinen finalen Künstlernamen Euronymous bekommen, unter dem er auch mega bekannt ist.
Der war Gitarrist der Band und natürlich eigentlich auch Mastermind.
Genau. Dann hat sich noch der Kjetil Mannheim, der hat sich dann Morbid Mannheim genannt, aber man hat ihn einfach Mannheim gerufen. Das konnte man dann auch Namen, aussprechen.
Das ging gerade noch so durch, der war Schlagzeuger.
Genau. Und Eirik Norheim, der hat sich dann eben Messia genannt. Sehr selbstbewusst, genau. Ne?
Die ganzen Zutaten, die man brauchte, um in der Black-Metal-Szene auch angenommen zu werden, entstanden erst langsam. Euronymous hat jetzt angefangen, seine Haare schwarz zu färben und dann natürlich auch schon so mit den okkulten Symbolen zu spielen, ne?
Genau, deswegen hat er sich ja auch Euronymous genannt, denn das war angelehnt an die Bezeichnung für einen Dämonen, der aber nicht so bekannt war. Von dem hatte er aber in Anton LaVeys satanischer Bibel gelesen. Und dann hat er sich gedacht, okay, das klingt irgendwie düster und das könnte gut funktionieren. Also offensichtlich wollten sie ja auch Namen haben, die auch provozieren und eben düstere Assoziationen wecken. Ganz interessant ist eigentlich, dass offenbar die Mitglieder der Mayhem Band zwar ein Exemplar der satanischen Bibel besaßen von Anton LaVey, der hatte ja die Church of Satan gegründet in den USA. Es heißt aber, sie fanden das langweilig, weil die dachten, da wäre jetzt irgendwas Krasses, vielleicht so Horror-Splatter-mäßig. Und dann waren die aber enttäuscht, weil da gar nicht irgendwelche super krassen Splatter-Themen zu finden waren, wie sie vielleicht erwartet haben, sondern irgendwelche pseudophilosophischen Überlegungen.
Das war übrigens ein wichtiger Punkt, weil das natürlich so die Schnittmenge von all diesen Menschen, die sich dafür begeistert haben hier, war halt die Musik, also wirklich Black Metal als Musik, ja. Aber natürlich auch sowas wie Horrorfilme, Splatter und so weiter und so fort, ein gleicher Kleidungsstil. Also man hat sich da so als Gleichgesinnten, hat man sich wiedergefunden und dann ist das natürlich als Teenager, wenn man sich da so ein zweites Zuhause quasi aufbaut, ist das wahrscheinlich auch nicht so unwichtig.
Das war halt eben auch ganz stark, ganz offensichtlich ausgerichtet auf diese Abgrenzung zu der Gesellschaft und den Werten, wie die Elterngenerationen sie vertraten. Das sieht man sehr, sehr deutlich, ne? Und dementsprechend auch dieses Kokettieren mit Satanismus, auch wenn die alle irgendwie gesagt haben, so richtig interessiert hat uns das nicht. Aber solange irgendwie die älteren Leute diese umgedrehten Kreuze krass fanden, war es dann halt irgendwie...
Genau, die Symbolik hat den Spaß gemacht, weil sie gesehen haben, wie es auf andere Leute wirkt.
Das ist es. Ja, das war schon so. Und dann haben sie ihre Promokassette damals noch aufgenommen und herausgebracht mit dem provokanten Titel Pure Fucking Armageddon. Und Armageddon skizziert ja so den Weltuntergang in der Bibel, also wieder so eine provokante Selbstbezeichnung. Die Kassette hatte aber wohl eine wirklich extrem schlechte Aufnahmequalität, die wohl eher ihren sehr begrenzten Mitteln geschuldet war. Und als sie dann 1986 rauskam, waren die Kritiken eher negativ, weil schlicht und ergreifend die Tonqualität wohl echt grottig war.
Definitiv. Jetzt natürlich in der Retrospektive sagen dann andere Menschen natürlich, das ist ein Kultobjekt mittlerweile.
Obwohl also Pure Fucking Armageddon nicht gerade ein Erfolg wurde, außer bereits für die so ganz hart gesottenen Leute, die schon die Band cool fanden, aber nicht so der Erfolg, haben die sich dann überlegt, nochmal was aufzunehmen, nämlich eine EP mit dem Titel Death Crush 87. Da haben sie sich auch viel mehr Mühe gemacht, was die Tonqualität anging. Und da hat sich nämlich der Euronymous überlegt, direkt ein eigenes Musiklabel zu gründen. Es war wohl auch nicht ganz so einfach, als bisher recht unbekannte und sehr erfolglose Band eins zu finden. Dementsprechend hat er sich gedacht, mache ich das selber. Und dann hat er dieses Musiklabel Poser Corps Music, ich finde, das ist auch eine wirklich sehr selbstironische Bezeichnung, Poser Corps Music gegründet. Das hat er später aber in Deathlike Silence Productions umbenannt.
Ja, ihr merkt schon an den Namen, das ist sehr kreativ und sehr, sehr dark.
Genau. Und jetzt hatte er zwar dieses Musiklabel, aber nicht so richtig viel Kohle. Das wurde später noch ein wichtiges Thema, weil er also immer gucken musste, wer ihn so ein bisschen hier und da sponsert. Und das war also am Anfang keineswegs eine finanziell besonders aussichtsreiche Nummer. Es ging halt einfach darum, irgendwie die eigene Musik umzusetzen. Und ich glaube, sie waren sich wahrscheinlich auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich jemals sich finanziell auszahlt.
Und es schien auch so ein bisschen, dass bei Mayhem natürlich, da kommen wir später natürlich im Detail nochmal drauf, aber dass so das Ganze drumherum quasi, also auch so Marketing und sowas, dass das schon ziemlich durchdacht war, aber so die Inhalte, auch so Musik, eher so zweitrangig. Also dass da nie Zeit für war oder nie Geld für war. Ne? Genau, und für dieses neue Label, was ja dann der Euronymous jetzt hatte, dieses Deathlike Silence Production, DSP quasi, hatte sich natürlich Gedanken gemacht, was können wir auf dem Album Death Crush für Musik so darbieten. Und da haben die sich ganz coole Coverversionen eigentlich überlegt. Und Konrad Schnitzler zum Beispiel ist ein bekannter Musiker, der war einer der Mitglieder von Tangerine Dream, also ganz, ganz bekannter deutscher elektronischen Band und eher so im Krautrock-Bereich ansässig. Und der Euronymous ist dann tatsächlich zu dem Konrad Schnitzler nach Deutschland gereist und stand da vor seinem Haus mehrere Stunden, bis sich dann der Konrad Schnitzler erweicht hat, den dann tatsächlich reinzulassen und hat den dann quasi belabert, damit der Musik für das Intro beiträgt zur Platte. Also der war dann schon auch wirklich dahinter, dass da was passiert, der Euronymous.
Damit konnte ich zunächst mal gar nicht viel anfangen, aber da scheint auch so ein humorvoller Track dann draufgekommen zu sein auf dieses Album, nämlich eine A Cappella-Coverversion von All the Little Flowers Are Happy von Cliff Richard.
Abgefahren.
Meine Güte.
Was natürlich geil ist, weil sowas natürlich auch immer für Gesprächsstoff sorgt. Und wir hatten, falls ihr euch erinnert, als wir über den bekannten Fall von Sid Vicious gesprochen haben, die haben ja auch irgendwie eine super geile Coverversion damals von My Way gemacht, ne, von dem Frank Sinatra-Titel. Also auch eine Musik, die ganz, ganz weit weg ist, aber dementsprechend natürlich auch für Aufsehen sorgt. Die Folge zu Sid Vicious und allen anderen Folgen aus Staffel 1 und Staffel 2 findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek.
Genau. Dass es aber direkt schon losging mit der Frage, wie man das finanziert, sieht man auch daran, dass die nun erstmal irgendwie dieses Album dann auch aufnehmen mussten. Und das zu machen hat direkt 5.000 norwegische Kronen gekostet. Und das wurde komplett von Jörn alias Necro Butcher finanziert, weil der war der Einzige aus der Band, der zu dem Zeitpunkt ein festes Einkommen hatte. 5.000 norwegische Kronen entsprechen übrigens aktuell rund 438 Euro.
Und das haben dann zusammengestellt, dieses Album aufgenommen und haben sich natürlich fürs Cover auch was ganz Spannendes überlegt. Und zwar ein paar abgetrennter Hände, die im Prinzip so an so Galgen aufgehangen waren. Und dann mit einem ganz intensiv blutroten Cover, um das so richtig zu unterstützen. Jetzt passiert natürlich folgender Lapsus. Die Druckerei hat das nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Und dieses ganz knallrote, intensive Cover, was wirklich dann dadurch auch intensiv wirken sollte, wurde dargestellt in einem ganz knalligen Pink. Also eher so Thema verfehlt.
Das ist vielleicht so unglaublich. Als Death Metal Band hat man jetzt ein pinkes Cover. Da muss ich direkt an die aktuelle Barbie-Film-Hype-Farbe denken. Also genau die Richtung.
Und da hat sich die Band extremst drüber geärgert. Also sehr, sehr drüber geärgert. Ja. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie die drauf waren. Die haben sich darüber so geärgert. Das ist so schlecht, dass sie irgendwann gesagt haben, so schlecht, das ist wieder gut.
Ja.
Also so genau. Funktioniert dann so deren Logik, weißt du?
Das ist echt alles unfassbar. Und dann war die Farbe also das eine, womit sie jetzt erstmal irgendwie klarkommen mussten, nachdem sie ja wirklich alles gegeben haben, finanziell und arbeitstechnisch. Und jetzt stellte sich auch noch heraus, dass nicht alle Namen der Bandmitglieder auf das Cover gedruckt wurden. Hieronymus wurde vergessen, also musste er seinen Namen nachträglich per Hand auf 1000 Platten schreiben.
Aber auch eine gute Schule für eine junge Band, muss man auch sagen.
Also das Ganze kann man sich kaum ausdenken. Also die vielen, vielen krassen Geschichten, die hier also schon eine Rolle spielt. Man merkt aber, es war den Jungs wichtig und die haben da also wirklich auch alles gegeben. Und dann haben sie halt immer mehr Kontakte aufgebaut.
Genau, jetzt haben sie natürlich diese Musik gehabt und der Metallion, den wir schon eingangs erwähnt haben, der dieses Magazin Slayer rausgebracht hat, der hatte super Kontakte, gerade in Europa, und hat jetzt ein bisschen rumgehorcht, um für die Band Auftritte und Interviews zu organisieren.
Es war natürlich damals nicht ganz so einfach wie heute, Kontakte zu knüpfen, weil man konnte nicht einfach eine E-Mail schicken, sondern man hat alles auf dem Postweg gelöst und entsprechend dauerte auch alles. Und die bisher veröffentlichten Musikalben, also Pure Fucking Armageddon und Death Crush, die erhielten so gemischte bis negative Kritiken von ausländischen Zeitschriften wie Metal Force. Es gab dann wohl aber auch positive Kritiken, aber dann mehr aus der Fanszene selber.
Genau, also wirklich von den Hardcore-Fans. Und das hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt, weil sie gesagt haben, okay, geht das jetzt in die richtige Richtung, dass dann der Mannheim, der Morbid Mannheim, der Schlagzeuger, die Band verlassen hat, um zu sagen, ey, für mich dann doch lieber einen sicheren Job und mit meiner Freundin zusammenziehen. Und der Messiah, der Leadsänger, hat dann auch in aller Freundschaft gesagt, ey, das ist nichts für mich und ich wohne sowieso 250 Kilometer weit entfernt, also ich muss dann zu jeder Bandprobe irgendwie einen halben Tag anreisen. Und die sind tatsächlich aber auch in aller Freundschaft mit dem Hieronymus irgendwie verblieben. Genau. Und das war ja im Prinzip auch nicht selbstverständlich, weil die natürlich auch so eine eingeschworene Clique waren. Also hätte man ja auch als Verrat deuten können.
Genau. Das war dann aber eben friedlich, nur jetzt war natürlich Ersatz gefordert und zunächst einmal hat man dann nochmal für Schlagzeug und Gesang sich Leute ausgeliehen von der Trashband Vomit.
Genau, übersetzt Kotze.
Ja, das war aber nur eine vorübergehende Lösung, weil so richtig zufrieden war der Hieronymus damit nicht. Und dann kam eben die erste super wichtige Wende.
Also was erstaunlich war, das muss man ja hier auch wirklich sagen, das ist so ungefähr 1988, dass die schon echten Namen hatten. Mhm. Also die hatten Fans, die hatten Namen und bekamen auch Post.
Ja. Ne? Und das war halt interessant. Bei diesen Hardcore-Fans gab es nämlich den einen, ein junger Mann aus Schweden. Und der hatte nämlich sehr intensiv die Entwicklung von Mayhem verfolgt und war also zu einem Fan geworden. Und er selber hatte dann die Absicht, möglicherweise bei der Band einzusteigen. Er hatte eine sehr ungewöhnliche Idee, wie er das machen könnte. Also einige Monate, nachdem die zwei Bandmitglieder ausgestiegen waren und man also nur eine notdürftige Ersatzmannschaft zusammengestellt hatte, bekam die Band ein Päckchen aus Schweden. Und da drin war der verwesende Körper einer Maus, die gekreuzigt war an Holzstäbchen.
Zusammen mit einer Demokassette.
Ja, der Geruch muss echt krass gewesen sein. Und der Jörn, der sich ja Necrobutcher nannte, da sieht man mal wieder, dass die Namen aber doch immer härter sind als die Leute. Genau. Dem wurde richtig übel und der wollte überhaupt eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben, eigentlich. Aber andererseits hat er sich gedacht, wenn sich einer so eine merkwürdige Sache ausdenkt, kann man ja zumindest mal reinhören, was da drauf ist. Der hat das Päckchen weggeworfen und war echt angeekelt, nachvollziehbarerweise. Aber hat dann die Musik sich angehört und dachte, oh, wow. Dann war er doch krass beeindruckt von der sehr, sehr einmaligen Art des Gesangs von Pelle Oling.
Den Namen müsst ihr euch tatsächlich merken.
Genau. Pelle Oling nannte sich selbst Dead.
Also wie tot.
Ja. Und das war auch wichtig.
Oder der Tote, genau, tot.
Ja, der Also er wurde Pelle genannt von seinen Freunden und seiner Familie. Eigentlich hieß er halt Per. Hm. Und jetzt muss man natürlich sich vorstellen, Schweden war schon auch ein ganzes Stück weit weg. Und trotzdem hat der gesagt, hey, ich will hier Sänger werden bei euch. Und anfangs dachten die, dass das mit der Maus mehr so eine Art
Marketing-Gag auch, ne?
Genau, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder so war. Nach und nach ist denen aber klar geworden, dass Dad eine sehr, sehr ungesunde Beziehung zu dem gesamten Thema Tod hatte. Aber anfangs war denen das in der Tiefe noch nicht klar. Und die haben nur gemerkt, okay, krasser Musiker, der kommt vorbei. Dann haben die zusammen eine Bandprobe gemacht und haben ihm sofort gesagt, du kannst bleiben. Und Dad hatte bereits seine kompletten Habseligkeiten gepackt, die weniger als einen Koffer füllten. Und hat also wirklich alles hinter sich gelassen. Seine Ausbildung abgebrochen, Familie hinter sich gelassen und hat hier also ein neues Leben gestartet. Pelle, der jetzt Dad genannt wurde, der war also ab Winter 87 bei der Band dabei. Und sein Einfluss und auch seine ganz besondere Persönlichkeit, die haben sicherlich sehr stark zu dem weiteren Image der Band beigetragen. Weil anfangs haben die anderen ja gedacht, ja, der will ein bisschen provozieren, wir ja auch. Aber dann haben die gemerkt, okay, der interessiert sich für tote Tiere auf eine Art, die alle anderen schon verstörend fanden. Also er fand tote Tiere anziehend und hat zum Beispiel einmal irgendwann eine Krähe gefunden und die Krähe dann in einer Tüte aufbewahrt und hat dann zwischendurch vor den Konzerten an dieser Tüte sehr intensiv gerochen.
Und den Geruch des Todes nochmal, um das so authentisch wie möglich auf der Bühne darbieten zu können.
Genau. Und die haben also schon irgendwann verstanden, dass das ein ganz anderes Ausmaß war von Faszination für Tod, als sie eigentlich nachvollziehen konnten. Mhm,
aber es war trotzdem auch für die Bandmitglieder faszinierend, weil sie gesagt haben, wow, also der ist krass, der Typ. Ne?
Ja.
Jetzt nicht nur, um an toten Tieren nochmal vorm Auftritt irgendwie so zu inhalieren quasi, hat er auch seine Klamotten immer nach jedem Auftritt quasi im Garten vergraben.
Mhm.
Und dann vor dem nächsten Austritt wieder rausgegraben, damit sie halt so nach Erde rochen. Und da quasi auch nochmal so dieses Morbide. Also das war so authentisch, aber wie man später sieht, kein Marketing-Gag.
Nee, genau. Das wurde denen auch wirklich langsam klar. Denn der Pelle, der ist ja nun wirklich zu denen gezogen. Und anfangs hat er halt mal bei dem und mal bei dem gewohnt. Dann war denen klar, die müssen irgendwo auch einen Wohnraum füreinander finden, so als Band. Dann haben sie sich eine Wohnung besorgt und sie hatten echt wenig Kohle. Also die haben auf Minimum-Level gelebt und versucht irgendwie als Band dann weiterzukommen. Und der Unterschied war halt, die anderen, die konnten, wenn ihnen das zu eng wurde, zu ihren Eltern. Die hatten also eigentlich ganz gute Beziehungen offenbar zu ihren Familien und waren dann also zu Hause in so einem ganz bürgerlichen Umfeld, wo die Familien wahrscheinlich dachten, okay, unser Sohn ist noch in so einer Selbstfindungsphase und hat halt gerne komische Klamotten an, was soll's. Also die Familien haben das wohl nicht so in der Tiefe ernst genommen, was sie da machen. Die konnten zwischendurch nach Hause und der Dad halt nicht, weil der war einfach echt weit weg und seine Familie hat zwar versucht, Kontakt zu halten, aber er musste halt hier auch irgendwie alleine klarkommen und die anderen haben halt ihn nie so richtig verstanden. Sie haben halt gemerkt, er ist irgendwie anders und haben auch Freundschaft aufgebaut zu ihm, aber sie merkten irgendwie, der tickt anders und haben das nicht so einordnen können, was mit dem los ist. Was halt ein Problem war, weil aus heutiger Sicht kann man schon sagen, Dad hatte eine immer schwerer werdende psychische Erkrankung.
Hm.
Der war wirklich sehr schwer depressiv. Das werde ich im Weiteren auch noch in Zusammenhang bringen mit der Entwicklung der Band. Und diese Kollegen, die haben das nicht so verstanden. Die haben halt gedacht, ja, wir haben alle mal so einen melancholischen Moment.
Können die wahrscheinlich gar nicht, wenn gerade irgendwie deren Zusammenhalt ja dieses Extreme ist und dass sie wirklich dann auch sagen, ach komm, und da irgendwie noch eine Katze irgendwie häuten am besten irgendwie und sich selber aufschlitzen bei irgendwelchen Konzerten und irgendwie, also extrem, extrem, extrem. Da fällt es natürlich nicht auf, wenn dann einer irgendwie da lethargisch irgendwie zu Hause liegt und sich nicht mehr rührt irgendwie und tot spielt.
Genau, es war, glaube ich, sehr schwierig, dann diese morbide Kunst, die sie eben zelebrierten, zu trennen von wirklich ernsten Problemen und dann wirklich auch Erkrankungssymptomen. Und das haben die im weiteren Verlauf unterschätzt. Und Dad hat halt seine extreme Faszination für den Tod und seine sehr krasse andere Art der Wahrnehmung der Realität hat er auf die Bühne gebracht. Und sie haben ihn halt machen lassen, weil sie dachten, okay, wir sind ja offen für neue Ideen. Und beispielsweise hat er dann eben die Idee gehabt bei einem Live-Konzert. Er wollte dann sich selbst verletzen auf der Bühne. Man muss dazu sagen, den anderen Bandmitgliedern war bereits bekannt, dass er sich selbst verletzte, indem er sich eben Schnitte zufügte an den Armen. Und er hatte dann die Idee, auf der Bühne sich vor dem Publikum tiefe Schnitte zu versetzen in seine Arme und wollte dann, dass das Blut auf das Publikum spritzt. Hm. Ich muss dazu sagen, nach allem, was ich recherchiert habe, war es so, der Euronymous, der hat halt schon gemerkt, das ist krass, hat aber gedacht, okay, wir wollen ja auch irgendwie krass sein, also wenn er das unbedingt machen will. Allerdings hat er ihm ein eher stumpfes Messer gegeben und hat gedacht, ja, dann wird er sich vielleicht oberflächlich ein bisschen kratzen und dann denken halt die Leute vor der Bühne, boah, krass, der macht da irgendwas mit einem Messer. Aber er hat halt gedacht, der würde sich nicht schwer verletzen. Mhm. Dead hat aber in der Situation gemerkt, dass das Messer nicht so scharf war, hat dann eine Bierflasche zerbrochen und hat sich mit den Scherben schwere Schnittverletzungen an seinen Unterarm zugefügt, live auf der Bühne, was einfach unfassbar ist und aus psychologischer Sicht echt verheerend, weil das einfach eine schwere Selbstverletzung war, die ein Ausdruck war seiner psychischen Erkrankung, unter der er auch litt. Aber die Kollegen haben halt gedacht, der ist halt irgendwie morbide und melancholisch und das ist halt Kunst. Da sieht man halt, dass hier irgendwie auch die Kunst auch als Entschuldigung genommen wurde. Und dann wurde denen klar, wow, das ist sehr bekannt geworden. Die Leute redeten darüber. Und diese Geschichte hat für PR gesorgt. Mhm. Ganz, ganz ungünstige gruppendynamische Auswirkungen.
Genau, das fand natürlich Hieronymus zwar vielleicht strange, aber dann letztendlich gut.
Ja.
Und meine Frage ist eventuell, das hat man ja manchmal auch, dass man so, es gibt ja so, wenn du zum Beispiel von so Goa-Musik, wo da so Leute irgendwie sich in Trance tanzen und sowas und gar nicht mehr so mitkriegen, was um sie herum passiert. Meinst du, hier hat auch sowas eine Rolle gespielt, dass dann im Prinzip der Dad irgendwie auch als Sänger irgendwie in so einer anderen Welt auf der Bühne war, zusätzlich zu seiner psychischen Erkrankung?
Also, das Problem ist halt, dass die damals zwar gemerkt haben, er ist irgendwie seltsam drauf, aber eben keine Zuordnung hatten. Es ist natürlich schwer zu sagen, was er hatte, weil es offenkundig nie diagnostiziert wurde. Aber nach allem, was man über ihn weiß, besonders er hat auch Schriftstücke hinterlassen, Zitate von ihm sind bekannt geworden, muss ich sagen, muss man jetzt erstmal einordnen, was wahrscheinlich in seiner Psyche besonders war. Also er hat nämlich immer wieder davon gesprochen, er glaube, er sei tot und er sei eine Leiche.
Hm.
So, jetzt haben die gedacht, ja, das ist natürlich eine coole Show, zu sagen, ich bin eine Leiche, aber der hat das geglaubt. Und das haben die nach und nach irgendwann verstanden, aber sie konnten es nicht zuordnen. Und der Punkt ist, er litt wahrscheinlich an etwas, das man Cotard-Syndrom nennt. Also man muss dazu sagen, das wird auch genannt nihilistischer Wahn oder Walking Corpse-Syndrom, kann man also übersetzen mit Leiche, die wandelt-Syndrom. Mhm. Und Menschen, die davon betroffen sind, die glauben wirklich zutiefst, die fühlen das und die sind absolut unverrückbar überzeugt davon, dass sie tot sind.
Wow.
Dass sie wirklich eine Leiche sind. Mhm. Und das kann damit einhergehen, dass sie manchmal denken, sie verwesen oder ihre Organe verwesen oder ihre Organe sind nicht vorhanden. Und in der modernen klinischen Psychologie und Psychiatrie, da würden wir sagen, dass dieses Syndrom wahrscheinlich etwas zuordnenbar ist, was man eine wahnhafte Störung nennt. So, also in der modernen Kategorie, da würde man sagen, das ist eine sehr seltene Form einer wahnhaften Störung. Zumindest kann man die Symptome, die damit einhergehen, einer wahnhaften Störung zuordnen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ich bleibe jetzt mal bei der Interpretation. Und bei ihm war es so, dass bekannt war, dass er schwerste depressive Symptome chronisch hatte. Und dazu gehörte eben, dass er Antriebsmangel hatte, dass er unfassbar häufig, also einfach da lag und nicht ansprechbar war. Und dass er eine sehr, sehr negative Stimmung fast immer hatte, dass er extrem negativ dachte, entsprechend auch einhergehend mit der negativen Stimmung, hoffnungslos war, suizidal war, zu Selbstverletzung neigte. Und er hat sich auch runtergehungert. Und hat dann den Bandkollegen gesagt, ich möchte auch so abgemergelt aussehen wie eine Leiche.
Mhm.
Und auch da haben die dann das interpretiert als, boah, der lebt halt krass seine Kunst. Aber diese Appetitlosigkeit und auch das als so eine Form eines Symptoms haben die so nicht erkannt. Das heißt, der war wirklich schwer depressiv und es gibt eben aus heutiger Sicht eine Möglichkeit, das zu erklären. Es gibt die psychotische Depression, so nennt man das. Das bedeutet, eine Person hat schwere depressive Symptome und die hatte er zweifellos, über lange Zeiträume und zusätzlich hat die Person Wahnvorstellungen. Und Wahnvorstellungen übersetzt bedeutet, dass die Person Dinge glaubt, die nicht real sind, aber egal wie vernünftig man mit ihr redet und argumentiert, sie kann nicht von ihrer Überzeugung abrücken. Und da schließt sich der Kreis. Für mich im Gesamtbild ist jetzt in seinem Fall es wahrscheinlich, dass er eben diese schweren depressiven Symptome hatte. Zusätzlich diese wahnhafte Überzeugung wirklich, dass er eine Leiche sei, dass er nicht lebe. Das heißt, er war schwer psychisch krank. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, man hätte ihn in einer Klinik medikamentös und psychotherapeutisch behandeln müssen. Und das Traurige ist halt, dass seine Bandkollegen, die auch seine Freunde waren, dass die zwar gemerkt haben, ja, der ist irgendwie Depri und der ist schon irgendwie krasser als wir, aber dass die das irgendwie alles unter Kunst subsumiert haben. Und jetzt zu deiner Frage, er hat sicherlich diese Kunst auch als Ausdrucksform genommen und als Ventil für die krassen Symptome, mit denen er kämpfte. Aber er hat halt dann auch gemerkt, dass die Leute, dass die das gar nicht problematisieren, sondern das eher feiern. Ich meine, der verletzt
sich. Er wurde
sich
eigentlich, auch, noch belohnt quasi.
Ja,
ne? Genau.
Der verletzt sich auf der Bühne und anstatt, dass und die Leute sagen,
geil.
Du musst in die Psychiatrie und du brauchst Hilfe, sagen die eben, ja, geile Kunst.
Ja, genau.
Das war wirklich traurig in seinem Fall, aber die Gruppendynamik hat eben dazu beigetragen, dass er seine Krankheitssymptome jetzt als eine Kunstausdrucksform auch gewürdigt sah. Aber das hat natürlich nicht geholfen. Seine depressiven Symptome wurden immer schlimmer, die Suizidalität wurde immer schlimmer. Und er hat auch Texte hinterlassen, bei denen man eben genau das sieht, dass das mit dem, dass er sich als Leiche wahrnahm, dass das nicht Kunst war, sondern dass er das absolut so empfunden und auch wirklich so geglaubt hat. Zum Beispiel hat sein Nachfolger in der Band, der als Okkultus bekannt wurde, gesagt, er, also Dad, sah sich selbst nicht als Mensch, er sah sich selbst als eine Kreatur aus einer anderen Welt. Er sagte, er habe viele Visionen, dass sein Blut in seinen Adern gefroren sei, dass er tot sei. Das ist der Grund, warum er sich tot nannte. Er wusste, dass er sterben würde.
Wow, das ist krass.
Und gerade dieses, das Blut in den Adern gefroren, das sind halt Symptome, die man diesem Cotard-Syndrom eben zuordnen kann.
Ja, das ist interessant. Also, aber auch da quasi als Inspiration gibt es natürlich auch Bands, also auch ein Ozzy Osbourne, der dann in den 70ern, 80ern dann auch irgendwie Fledermäusen die Köpfe abgebissen hat, live auf der Bühne. Da gibt es eine andere Band, die mir jetzt nicht einfällt, aber live ejakulieren auf der Bühne, sich selbst auch quasi irgendwie mit der Faust schlagen und so. Also das waren irgendwann so tatsächlich dann dieser Ausdruck, okay, wer ist der Krassere von uns hier auf der Bühne? Ne? Das wurde damals zur schon krassen Musik quasi als Stilmittel auch noch gewählt und das kann natürlich auch ein Trigger sein bei so jungen Menschen, die dann irgendwie sagen, wow, das treibe ich mal so auf die nächste Stufe.
Genau. Es war also wirklich wichtig für die Entwicklung der Band, dass diese krassen Dinge, die Dad tat und die dann besonders von Euronymous dann auch durchaus als kommerzieller Vorteil gewertet und auch gefördert wurden, dass die natürlich mit dazu beigetragen haben, dass die Band bekannter geworden ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Dad selber, dass natürlich durchaus mal die Frage aufkam, auch von Menschen in seinem Umfeld, warum er sich selbst so sehr für den Tod interessieren würde. Und da fand ich auch psychologisch den Hintergrund interessant, wie wahrscheinlich diese ganze Thematik in seinem Leben überhaupt anfing, eine Rolle zu spielen. Er hat nämlich seinen Bandkollegen gesagt, dass er mal ein Nahtoderlebnis gehabt hätte. Und er hat denen aber gesagt, er hätte mal einen Unfall gehabt, er wäre Eislaufen gewesen als Kind und dann wäre er halt irgendwie dabei verletzt worden, irgendwie gestürzt und dass er dann eben einen Milzriss hatte. Und im Zuge dieses Milzrisses kam es dann wohl auch zu einem Atemstillstand und er musste wiederbelebt werden. Und er hat dann gesagt, dass er da halt krasse Farben gesehen hat und dass das ein sehr, sehr intensives Erlebnis war, diese Nahtoderfahrung, die er beschrieben hat. Und dass er dann dachte, er war im Jenseits.
Und dieser Vorfall, das war ja kein Unfall,
das ist
sondern
halt
er wurde von seinen Mitschülern so derbe verprügelt, dass es halt zu diesem Milzriss kam. Also im Prinzip sprechen wir hier als von heftigem Mobbing während seiner Teenagerzeit.
Und es war ihm offensichtlich so unangenehm, dass er das erlebt hat. Das war sicherlich traumatisch, weil die schwere Gewalt ja wirklich bis fast zu seinem Tod geführt hat. Und Deswegen hat er ja sich auch eine andere Story ausgedacht. Er wollte zwar darüber reden, dass er diese Nahtoderfahrung hatte, die ihn so geprägt hat, wo er gesagt hat, dass er so fasziniert vom Tod war, weil er den Eindruck hatte, er war schon mal dort auf der anderen Seite, wie er es interpretierte. Aber er wollte nicht sagen, was der wahre Grund war, wie es zu dieser schrecklichen Erfahrung gekommen ist. Und ich glaube halt, dass auch das mit dazu beigetragen hat, dass er später schwere Symptome entwickelt hat. Also man weiß natürlich nie, ob er auch krank geworden wäre ohne dieses Erlebnis. Aber es gibt halt immer Umweltfaktoren und biologische Faktoren, die in Wechselwirkung zueinander stehen bei der Entwicklung beispielsweise von psychischen Störungen. Und in seinem Fall könnte es sein, dass diese wirklich schlimme Erfahrung in der Schulzeit und dann noch dieses Nahtoderlebnis, dass das alles möglicherweise die Entwicklung einer schweren psychischen Störung dann ausgelöst haben kann.
Wow, harter Tobak. Ja. Und die weitere Entwicklung hat dem jetzt natürlich nochmal eine dramatische Wendung gegeben, weil jetzt halt natürlich die Band zusammen war und Dad kam aus Schweden, also im Prinzip weit weg von seinem Zuhause, was er kannte. Und die Band, andere Bandmitglieder, die haben im Prinzip schon so ein familiäres Umfeld gehabt, aber haben jetzt auch gesagt, ey, jetzt als Band wollen wir mal so richtig durchstarten und holen uns jetzt mal ein altes Haus, wo wir in Ruhe auch zusammen abhängen können, wo wir proben können, wo wir so ein bisschen auch miteinander und unser Konzept weiterentwickeln können quasi. Und das war 1990.
Ja. Aber die haben dann auch gemerkt, dass es doch auch anstrengend war, zusammenzuleben. Es gab Stress, es gab Streit. Und die anderen Bandmitglieder, die haben dann nach und nach entschieden, dann doch vielleicht lieber bei ihren Eltern wieder zu leben.
Vielleicht ist es dann doch so gemütlich, mal ein warmes Abendessen zu kriegen oder mal ein sauberes Bett.
Also in der Tat. Und die haben dann alle ihre Rückzugsräume sich dann gefunden in ihren jeweiligen Elternhäusern,
nur Dad nicht.
Und jetzt muss man sich vorstellen, nicht nur, dass die halt völlig fehlinterpretiert haben, wie schwer krank er war und wie sehr er Hilfe gebraucht hätte und das Gegenteil davon hat, nämlich, dass sie ihn sogar noch gefeiert haben für das Ausleben seiner Krankheitssymptome, anstatt zu sagen, geh mal bitte in Behandlung, du brauchst Hilfe, Junge. Die haben ihn auch noch immer mehr allein gelassen. So. Und er war jetzt ständig allein.
In so einer Waldhütte jetzt quasi.
Ja. Und das hat offensichtlich weiter zur Verschlechterung seines psychischen Zustandes beigetragen. Offenbar hat seine Familie die ganze Zeit noch versucht, Kontakt zu halten. Die haben sich Sorgen gemacht, so, aber die konnten ihn halt nicht gut erreichen, weil er weit weg war. Sein Vater soll ihn sogar noch angerufen haben und gesagt haben, hey, studier doch Kunst, das wolltest du doch früher. Ich finanziere dir alles, such dir irgendeine Privatschule aus, aber komm doch bitte wieder nach Hause, Junge. Aber es ging ihm so schlecht, dass er nicht mehr wollte. Also er wollte auch nicht mehr zu seiner Familie und offensichtlich hat er in dieser Zeit dann auch, als er sehr viel allein war, entschieden, seinem Leben ein Ende zu setzen.
Du hast ja auch gerade gesagt, dass die Bandmitglieder vielleicht gar nicht auch erkennen konnten, wie schlimm es eigentlich Dad ging. Und Dad ist zum Beispiel auch teilweise nachts zum Schlafen in den Wald gegangen, weil er einfach gesagt hat, ich brauche hier meine Ruhe und die Musik hier von Euronymous stört ihn.
Ja.
Und Euronymous reagiert darauf, dass er dann rausgeht und mit so einem Luftgewehr oder mit einem Gewehr in die Luft schießt.
Irgendwie. Um ihn noch zu ärgern.
Also, noch zu ärgern und dann noch einen draufzusetzen.
Die anderen waren halt, ich würde mal sagen, immer noch naive, ziemlich unreif handelnde junge Männer. Zumindest würde ich sie so in ihrer Entwicklung einordnen. Und ja, sie haben also wirklich sehr ungünstig reagiert auf die Schwierigkeiten ihres Freundes. Jedenfalls sind die dann alle zu Ostern zu ihren Familien und haben dann halt aber doch irgendwie friedlich mit ihren Eltern schön Ostern gefeiert. Und Dad saß da tagelang und hat offenbar in dieser Zeit dann entschieden, eben seinem Leben ein Ende zu setzen. Und das hat er halt auf eine sehr krasse Art getan. Also er war dann mehrere Tage alleine in dieser Waldhütte und hat dann eine Abschiedsnachricht noch verfasst. In dieser Abschiedsnachricht wird auch deutlich, dass er also wirklich in einem sehr, sehr schweren, symptombehafteten Zustand war, wo er die Realität nicht mehr richtig eingeschätzt hat, würde ich sagen, wenn ich mir diese Nachricht so durchlese, die auch eben später veröffentlicht wurde. Und dann eben eine Woche nach Ostern, das war am 8. April 1991, da hat er halt unter anderem noch in die Nachricht geschrieben, entschuldigt das ganze Blut. Also er wusste halt, wer sich dann eben suizidieren würde. Und er hat noch geschrieben, niemand wird das jemals verstehen, aber als eine Art Erklärung, ich bin kein Mensch, das ist nur ein Traum und bald werde ich aufwachen. Also das ist sicherlich ein Ausdruck davon, dass er die Realität nicht mehr richtig einschätzen konnte. Also er hätte wirklich dringend eine Behandlung gebraucht in einer Klinik.
Und das ist klinisch auch interpretiert, das ist eine Depression, ja?
Aus meiner Sicht wäre eine Interpretation, die mir naheliegend erscheint, dass es eine schwere depressive Symptomatik mit zusätzlichen Wahnvorstellungen war. Und das könnte man dann als psychotische Depression bezeichnen. So. Und das ist ein sehr, sehr schweres Krankheitsbild. Und jetzt war es einfach letztendlich ganz, ganz tragisch, dass er tagelang in diesem schwer kranken Zustand alleine in dieser Waldhütte war. Muss ich echt sagen, das war sehr, sehr ungünstig. Und dann hat er diese Abschiedsnotiz geschrieben und sich auch sehr, sehr blutig getötet. Ich will das jetzt auch gar nicht im Detail ausführen, aber auch die Art, wie er sich dann getötet hat, zeugt für mich davon, dass er also sehr, sehr schwer krank war. Und dann, als er gemerkt hat, dass er aber gar nicht so seinem Leben ein Ende setzen kann, wie er es eigentlich beabsichtigte, eigentlich wollte er in den Wald gehen, dort verbluten. Dann hat er gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann hatte er auch noch ein Gewehr in dieser Hütte. Ein weiterer Punkt, wo ich echt sagen muss, da haben diese Freunde, haben ihn alleine in einer Waldhütte mit einem Gewehr gelassen. Das war eine sehr schlechte Entscheidung. Und dieses Gewehr hat er genutzt und sich in den Kopf geschossen. Wir thematisieren das auch deswegen, weil diese Entwicklung eine weitere sehr wichtige Folge hatte, nämlich dann wurde er gefunden und zwar von Hieronymus.
Genau, die haben, glaube ich, versucht, ihn zu erreichen und da passierte nichts. Und sie ist, glaube ich, auch ein, zwei Mal zum Haus gefahren.
Ja.
Dann hat sich der Hieronymus tatsächlich auch Zugang verschafft und hat ihn da natürlich in dieser ganzen Szenerie so entdeckt, in seinem eigenen Blut liegend quasi.
Jetzt muss man sagen, dass das ein Anblick ist, der ganz sicher viele Menschen schwer verstören würde. Besonders, wenn das auch noch eine Person ist, mit der man schon in irgendeiner privaten Beziehung stand. Auch wenn sie sich vorher häufiger gestritten haben, hat er ihn, so sagte er zumindest, schon irgendwo als Freund gesehen. Und das war bestimmt gravierend, wie er dann reagiert hat. Das hat sehr viele Menschen verwundert. Er hat nämlich erst überlegt, was er jetzt tut. Also die Szenerie war krass. Und dann hat er sich entschieden, nicht direkt die Polizei zu rufen, sondern erst einmal in die Stadt zu fahren, dort eine Einweg-Fotokamera zu kaufen und mit dieser zurückzufahren.
Ach nein,
krass. Das ist eine sehr krasse Reaktion, so, die auch für sehr, sehr viele Diskussionen und Folgen für diese Band auch gesorgt hat. Dann hat er auch noch an dem Ort des Suizids Dinge verändert, also zum Beispiel die Position des Gewehrs und hat das Ganze wirklich wie für ein Foto inszeniert und dann auch Fotos gemacht. Und da würde ich sagen, das ist eine sehr verstörende Reaktion, die auch die wenigsten Menschen nachvollziehen konnten.
Ja, Hieronymus hat dann die Polizei gerufen, aber natürlich auch Bandmitglieder, also auch zum Beispiel Necco Butcher, und der erinnert sich zum Beispiel auch an seinen Anruf. Dann am nächsten Tag dann angerufen hat gesagt, Dad hat was wirklich Cooles getan. Er hat sich umgebracht. Und dann der Gorbatscher meinte, wie hast du sie noch alle? Ja. Was meinst du mit cool? Und Hieronymus sagte dann, ach, entspann dich mal, ich habe Fotos von allem. Und Negrobutcher sagte, also er war richtig geschockt und hat natürlich auch Trauer gefühlt. Hat nur dann gedacht, wie kannst du es ausnutzen? Und hat ihm dann gesagt, okay, ruf mich nie wieder an oder ruf mich nicht an, bevor du diese Bilder zerstört hast. Hat aber letztendlich auch dafür gefühlt, dass Negrobutcher auch die Band verlassen hat.
Ja, und das war wohl so krass, dass der Negrobutcher, dass der auch später gesagt hat, dass er wirklich überlegt hat, selber den Hieronymus zu töten, weil er so wütend war, weil Necro Butcher gesagt hat, Dad war mein Freund und ich dachte, der war unser Freund, aber dass er einfach für immer entsetzt und wütend war über diese Handlung. Und es gab sehr, sehr viele jahrelange Überlegungen dazu, was wohl der Grund gewesen sein könnte, dass der Hieronymus so kaltblütig gehandelt hat. Weil das ist ja schon eine sehr abgebrüht wirkende Reaktion auf so eine Situation. Wir werden niemals wissen, was er wirklich gedacht hat und was er wirklich gefühlt hat. Ist schwer zu sagen, aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel überlegt haben, ob vielleicht der Hieronymus selber so geschockt war, dass der quasi seine Emotionen unterdrückt hat und sich auch versucht hat einzureden, dass der Dad ja etwas getan habe, was er ja schon immer irgendwie durch seine Kunst auch ausgedrückt habe, dass er sich versucht hat, das schön zu reden. Vielleicht auch, um Schuldgefühle oder eigenes Entsetzen zu unterdrücken. Weil eins muss ich schon sagen, bei dieser Gruppe von jungen Männern, die sich gegenseitig versucht haben, darin zu übertreffen, krass zu sein, ne, und zu provozieren, da waren jetzt so Emotionen wie Traurigkeit oder Angst oder Hilflosigkeit jetzt nicht so die Emotionen, die man vielleicht miteinander thematisiert hat. Da ging es ja immer nur darum, krass zu sein und hart zu sein. Und vielleicht hat er in diesem Sinne alle Emotionen, die er hatte, unterdrückt und hat versucht, das Ganze für sich in so eine Art Kunstperformance zu verwandeln. Also das, was er dachte, was der Dad ja auch die ganze Zeit gemacht hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Hieronymus sich selber eingeredet haben kann. Vielleicht hätte der Dad das ja gewollt. Vielleicht hätte der gewollt, dass ich aus diesem letzten Akt noch Kunst mache. Das wäre dann natürlich auch eine Rechtfertigung seiner PR-Strategie. Aber meiner Erfahrung nach reden sich Menschen halt sehr viel selber zurecht. Also es kann absolut sein, dass Hieronymus eine Gemengelage von Gefühlen und Motiven hatte, die aber diese krasse Reaktion bedingt haben. Diese Reaktion wurde super wichtig für die ganze Szene, weil die Leute haben sich total aufgeteilt in die gesagt haben, Hieronymus ist so...
Das geht zu weit.
Boah, krass, genau. Das geht gar nicht. Also der ist menschlich das Allerletzte. Mhm. Und die anderen Leute, die gesagt haben, cool.
Ja.
Und das hat dann voll die Szene gespalten. Mhm. Und leider gab es halt nun mal auch genug Leute, die irgendwo gesagt haben, boah, das ist mal so die nächste Stufe von krass. Und jetzt... Nach Selbstverletzung auf der Bühne jetzt auch noch ein Suizid, der auch noch fotografisch auf ein Albumcover kommt. Und das war so die nächste Stufe der Verrohung, würde ich es nennen. Wo also aus Worten dann auch Taten wurden. Und man jetzt hier auch eine echte tote Person gesehen hat in einer krassen Szenerie und gesagt hat, das ist jetzt kein Horrorfilm, das ist die Realität.
Die Realität, ne? Man muss dazu sagen, dass das Album nur als Bootleg erschienen ist, also nie offiziell released wurde.
Und diese Verrohung und diese Spaltung in der Gruppe der Leute, das war sicherlich auch der nächste Punkt, der eben ja zu weiteren Entwicklungen führte.
Ja, diese Verrohung, die natürlich wirklich krass ist, und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass Hieronymus aus Schädelsplittern von Dad quasi, die bei dem Unfall dann oder bei dem Suizid quasi dann da herumlagen, Halsketten hergestellt hat und dann Leuten, wirklich auch nur Leuten, die er persönlich für würdig erachtete, also wer diese Kette bekam, der war jemand Spezielles quasi. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. All das birgt natürlich extremes Potenzial für einen Film.
Ja.
Ja, und diesen Film, der wurde tatsächlich dann auch 2018 von dem großartigen Jonas Ackerlund gemacht. Und das hat quasi auch die Geschichte der Band Mayhem und anderen Beteiligten, zu denen wir noch kommen werden, quasi wirklich phänomenal dargestellt. Das muss man wirklich sagen, der Film war richtig gut, den haben wir uns ja auch nochmal angeguckt. Also das war in größten Teilen wirklich, wirklich gut dargestellt, auch mit einem ziemlich guten Cast, also wirklich bekannten Leuten und auch einem deutschen Schauspieler, zum Beispiel Wilson Gonzalez, der da so eine kleine Nebenrolle hatte. Und Jonas Ackerlund, er selber hat in einer schwedischen Metalband gespielt, Bathory, die auch als Inspiration genannt wurde quasi für die Jungs und für die Black-Metal-Szene. Und ist aber dann später tatsächlich als Filmregisseur wirklich bekannt geworden. Ja. Also der hat zum Beispiel Smack My Bitch Up von Prodigy gemacht. Der hat für Madonna, für Metallica, für Moby, für Jamiroquai, für Iggy Pop, U2, Ozzy Osbourne, also da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, Paul McCartney. Also er hat sie alle gehabt und zu seinem Stil hat Jonas Ackerlund bezeichnenderweise gesagt, weil es auch zum Beispiel bei Smack My Bitch Up, bei einem Musikvideo, da geht es um eine heftige Gewaltdarstellung, und er hat zu seinem Stil gesagt, mir geht es immer darum, etwas möglichst stark auszudrücken, und wenn ich Gewalt zeigen möchte, dann mache ich es eben so gewalttätig, wie ich kann.
Das hat er in dem Film eindeutig getan, und das war auch wirklich krass realistisch, also vieles. Dieser Film, der wurde wohl von der Black-Metal-Szene selbst sehr negativ aufgefasst, also von großen Teilen.
Ja, weil es da wahrscheinlich um eine Kommerzialisierung geht, was natürlich dann so die coolen Jungs nicht toll finden. Aber der Film war schon ganz gut gemacht.
Psychologisch fand ich den auch ganz gut, weil er irgendwie, wie ich fand, doch die Persönlichkeitsstruktur sehr mehrdimensional dargestellt hat. Also nicht einfach die harten Jungs, aber auch nicht einfach irgendwie Leute, die einfach so tun, als wären sie cool, sondern die Leute waren differenziert dargestellt, fand ich. Ich fand den also durchaus angemessen und hatte den Eindruck auch, dass der gut recherchiert hat. Und ich habe mich dann auch informiert. Also der hatte auch wirklich sehr viele Details sehr gut recherchiert. Genau.
Also man muss aber auch sagen, was ich gerade beim Stil gesagt habe, der Film ist schon knallhart. Also das müsst ihr wissen, bevor ihr diesen Film guckt.
Ja.
Da wird gesplattert und da gibt es viel Blut und emotional gemacht, aber schon hart.
Und es zeigt aber auch eben, wie krass die Dinge wirklich waren, die da abgelaufen sind, so wie dieser krasse Suizid, der so eben bildlich vermarktet wurde. Und wenn man das nun wieder zurückführt auf die Realitätsebene. Also wir reden hier von jungen Männern in einer konservativen Gesellschaft, die provozieren wollen und sich finden wollen und Anerkennung wollen und irgendwie cool sein wollen und sich dann in eine Gruppendynamik begeben, wo sie sich auch gegenseitig versuchen zu überbieten. Und das war leider wirklich hier die Grundlage, denn diese Grunddynamik hat dann dazu beigetragen, dass am Ende der Geschichte, ich teasere schon mal, zwei Menschen getötet wurden. So, und aus meiner Sicht hat halt diese Gruppendynamik schon auch damit zu tun. Und Hieronymus, der wie gesagt auch durchaus kritisiert wurde, der hat das aber immer weitergefahren und der hat sich sicherlich auch eingeredet, dass das wie gesagt vielleicht sogar in Deads Sinne gewesen wäre und hat aber gleichzeitig natürlich auch selber Verstärkung erlebt, weil er gemerkt hat, okay, einige hassen mich jetzt, aber andere feiern mich auf einem Level, das ich vorher nicht hatte. In der Situation hat er ja dann einen Laden eröffnet und parallel dazu sich aber überlegt, wie er jetzt Mayhem weiterführt, weil Necrobutcher ja wirklich heftig ihm gesagt hat, dass er ihn für den letzten Menschen auf der Welt hält, so nach der ganzen Nummer, und der ausgestiegen ist und jetzt musste er relativ schnell neu casten.
Was interessant ist, du hast gerade gesagt, er hat einen Laden eröffnet, es war ein Plattenladen, sogar finanziert von den Eltern.
Dieser Laden, den hat er natürlich aber entsprechend provokant dann auch Hölle genannt.
Helvete heißt norwegisch Hölle.
Genau.
Genau.
Dieser Laden war dann in 0,nix der Dreh- und Angelpunkt für halt alle, die irgendwie super cool und düster unterwegs waren. Und dort hat er dann auch eben so ein kleines Grüppchen um sich geschart, wobei das Ganze wohl gar nicht so eine feste Gruppenstruktur hatte, aber so ein paar Leute, die so ein bisschen der Inner Circle waren, so denen man vertraut, mit denen man öfter rumhängt. Und dieses kleine Grüppchen wurde später wichtig, weil es da dann auch viele Mythen gab, sage ich mal, inwiefern diese Gruppe dann auch zusammen vielleicht auch Dinge geplant oder unterstützt hat, die dann auch irgendwann Straftaten waren. Aber mein Eindruck war halt, dass das eigentlich erstmal so eine Gruppe von Leuten war und die haben sich dann irgendwie der schwarze Zirkel genannt, weil das irgendwie auch wieder so zu dem Image passte, so genau. Mega düster. Und
aus der Musikindustrie Sicht ist das gar kein doofer Schachzug gewesen, dass er gesagt hat, er baut sich quasi seine eigene Szene, hat sich da seine eigene Infrastruktur immer mehr aufgebaut und dann natürlich auch mit dem Label, was er da hatte, dieses Death Like Silence Productions, dann auch weiter an Mayhem gearbeitet.
Ja. Jetzt war es halt ganz schicksalhaft eigentlich, weil ja durch den Konflikt mit Necrobutcher überhaupt es dazu kam, dass er nun wieder neue Leute casten musste, um Mayhem irgendwie weiter am Laufen zu halten. Man sollte vielleicht erwähnen, dass recht kurzzeitig dann die Position, die Dead vorher inne hatte,
also der Sänger quasi,
genau, die ist ja wichtig logischerweise, ne, dass die zunächst einmal besetzt wurde durch Stein Johansen, der sich Okkultus nannte. Spannend daran ist, dass die Zusammenarbeit recht kurz war, weil sich nämlich Okkultus und Hieronymus verstritten hatten. Und im Zuge dieses Streites soll der Hieronymus auch Todesdrohungen gegen Okkultus ausgesprochen haben, die deren nicht ernst nahmen, aber die doch auch relevant waren, um zu sagen, okay, dann arbeite ich halt nicht mehr mit dir zusammen. Nachdem also jetzt Okkultus weg war und der Hieronymus nun wieder händeringend sich nach einem neuen Sänger umschaute, da ist er nämlich dann auf eine Aufnahme gestoßen von Bursum. Bursum, dahinter steckte ein Sänger, nämlich Christian Vikernes. Christian Vikernes nannte sich später aber lieber Vaag.
Das hatte, der hat sich auch offiziell umbenannt tatsächlich.
Genau.
Auch legal in seinem Pass eintragen lassen.
Also das ist auch spannend, weil Christian für den späteren Vaag, deswegen hat er sich so benannt, mit Christentum verbunden war. Und wichtig zu wissen ist, dass nämlich Vaag Vikernes ein ganz großes Problem in seiner Wahrnehmung hatte mit allem Christlichen. Der hatte so ein Mischkonstrukt, auch schon als junger Mann, aus rechtem ideologischem Gedankengut, rassistischen Ideen kombiniert mit einer starken Abneigung gegen das Christentum, wobei er selbst immer sagte, er sehe sich da weniger als Satanist, vielmehr sehe er sich da als Odin-Anhänger. Hm. Also kurz gesagt, in seinem aus meiner Sicht ziemlich schrägen Gesamtkonstrukt von Weltbild war es so, dass er meinte, er sei der Nachfahre der Wikinger und das Christentum habe dann die Religion der Wikinger zerstört und dementsprechend hat er damit nämlich seinen Hass gegen das Christentum begründet, was wichtig war, weil er diesen Hass dann auch später mit Straftaten ausagiert hat.
Also ihr seht, es gibt jetzt leider schon ein Opfer in dieser ganzen Mayhem-Historie. Das ist der Dad, der einen Suizid begangen hat. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, diesen Varg Vikernes, den müsst ihr euch merken, weil jetzt wird nochmal eine ganz andere Geschichte quasi oder eine Tür zu einer ganz anderen Geschichte aufgestoßen.
Genau, Varg war also ein selbstbewusst auftretender junger Mann, der zunächst einmal eben diese Bursum Musik-Solo-Projektnummer durchgezogen hat, weil er auch davon überzeugt war, dass er gut ist. Also wenn man eins sagen kann, dann ist es sicherlich, dass das ein sehr von sich überzeugter Mensch schon in jungen Jahren war.
Hm. Dieses, wenn ich ganz kurz was zu Bursum sagen kann, habe ich jetzt auch, das hatte ich in dem Film gar nicht so wahrgenommen, kommt aber tatsächlich aus dem Herr-der-Ringe-Universum.
Ja.
Der Varg war ein riesiger Fan auch von Sauron und von den dunklen Mächten quasi bei Herr der Ringe. Und dieses Bursum war ja tatsächlich eine Gravur auf einem der Ringe, die für das Wort Dunkelheit steht.
Genau. Also wenn man Herr der Ringe kennt, dann weiß man natürlich, da ist dieser bekannte Spruch, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Hm. Und genau dieses Wort in diesem Spruch, Dunkel, das war also die Inspiration für Bursum. Und spannend für mich auch, dass er sich ja dann eben in diesem ganzen Herr der Ringe-Universum mega identifiziert hat mit den sehr als böse dargestellten Figuren. Also er fand die Orks cool, er fand Sauron cool. Also alles, was negativ war, das war für ihn positiv.
Hm.
Und wenn man sich seine weitere Persönlichkeitsentwicklung anschaut, kann ich schon mal teasern. Ich glaube, er hat da viel von seinen eigenen Emotionen und seiner Begeisterung dafür, auch zerstörerisch zu wirken, auf unterschiedlichen Ebenen schon auch wiedergefunden.
Hm.
Ich musste da ein bisschen denken an jemanden, mit dem ich mal gearbeitet habe im Straftatenbereich. Ich halte das jetzt bewusst sehr vage, aber das war jemand, der hatte ganz viele sehr egozentrische Persönlichkeitseigenschaften und wusste auch, das war auch Thema in der Arbeit mit ihm, dass er also Mitgefühl und Schuldgefühl jetzt nicht so ausgeprägt hatte wie andere Menschen.
Hm.
Und der hat sich extrem identifiziert mit den Slytherins aus Harry Potter. Und ich fand es interessant, denn in der Arbeit mit ihm spielte es auch eine Rolle, dass er auch selbstreflektiert gesagt hatte, ja, ich verstehe schon, dass ich halt meine Persönlichkeit da auch wiederfinde. Und da musste ich total dran denken, als ich mich jetzt hier mit Varg beschäftigt habe, der, glaube ich, schon als Teenager und junger Mann seine Persönlichkeitsanteile wiedergefunden hat in Sauron und halt diesen düsteren Figuren aus dem Herr der Ringe. Das macht so viel Sinn.
Mhm.
Das ist natürlich nicht so, dass alle Leute, die irgendwelche fiktiven Figuren interessant finden, dass die automatisch sich so stark wiederfinden müssten in den Figuren. Aber in seinem Fall würde ich das tatsächlich aufgrund der Gesamtinformationslage so interpretieren.
Hm. Es gibt ja die Entwicklung von Varg. Also als er 6 war zum Beispiel, hat die Familie, was ich ganz interessant war, etwa für ein Jahr im Irak gelebt, wo sein Vater tatsächlich für Saddam Hussein gearbeitet hat, was immer er da gemacht hat. Und in der dortigen Schule ist er zum Beispiel wegen seiner europäischen Herkunft eigentlich besser behandelt worden als die einheimischen Schüler. Also der ist auch nicht geschlagen worden, was zum Beispiel in der Schule da gang und gäbe war.
Mhm.
Und der Vater hat dann die Familie verlassen, als Varg ungefähr 12 war. Mhm. Und dann hat er ungefähr dann auch schon ab der Zeit angefangen, Heavy Metal zu hören.
Ja.
Besonders so Iron Maiden,
ja,
habe ich damals auch gehört und so, war schon ganz cooles Zeug. Und hat dann tatsächlich mit 14 angefangen, Gitarre zu spielen.
Genau. Als junger Jugendlicher gibt es gewisse Hinweise darauf, dass die Tatsache, dass der Vater die Familie verließ, jetzt auch nicht gerade das Verhältnis mit dem Sohn verbesserte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es macht den Anschein, als habe der Varg dann so einen gewissen Frust gehabt, vielleicht auch aufgrund der Situation. Ich meine, gut, mit 12, wenn Eltern sich scheiden lassen, ist das häufig nicht so einfach. Und dann eben passend, finde ich, er wendet sich Musik zu, die auch mal negative Gefühle rauslässt. Er wendet sich Fantasy-Figuren zu, die auch so düster sind, wo er seine ganzen negativen Gefühle auch irgendwie wiederfindet. Das heißt, man sieht schon, dass er so eine Entwicklung genommen hat. Jetzt muss man sagen, es gibt Jugendliche, die haben eine Phase, die vielleicht so ähnlich aussieht und irgendwann entwickeln sie sich weiter und sagen, okay, war halt meine Teenagerzeit und kommen halt irgendwo wieder in einer, sagen wir mal, funktionaleren Entwicklung an. Bei Vaak ist es eher so, dass man sehen kann, dass er immer krasser wurde, sein Leben lang, also sein komplettes Leben lang auch in seiner Art zu fühlen und für sich eine Welt zu erschaffen, eine ideologisch geprägte Welt. Und da passte halt diese Selbstwahrnehmung, die Identifikation mit Sauron und den Orks super dann auch zu rechten politischen Ideen und so einem Weltbild, das besteht aus sehr viel Abwertung anderer und Rechtfertigung von Aggression, von Abwertung, von Gewalt. Jetzt hat er mit diesen Grundeigenschaften und diesen Grundinteressen dann entsprechend in der Death-Metal-Szene zunächst einmal gut andocken können. Hm. Also zum Beispiel wurde auch berichtet, dass er deutlich mehr so rechte politische Aussagen traf als andere und viele andere haben so gesagt, also...
Ja, das haben sie eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen. Der Vaak ist ja 1991 quasi als Ersatz für den Necrobutcher, für den Bassisten, dann zu Mayhem gekommen und hat da natürlich seine neue Familie gefunden, wenn man das so möchte.
Ja.
Also er war, glaube ich, auch Fan tatsächlich und durfte dann auch bei seiner großen Band spielen, hat aber sein eigenes Projekt Burzum immer noch ernst genommen.
Ja.
Und das wurde ja auch auf dem Label von dem Hieronymus tatsächlich auch veröffentlicht.
Ja.
Und hat dann, glaube ich, auch Umsätze gemacht tatsächlich.
Da gab es ein kleines Problem, denn Hieronymus hatte zwar ein Label, aber hatte ja chronisch Geldprobleme. Mhm. Trotz seines Ladens musste der immer
oder
ziemlich...
Oder vielleicht wegen seines Ladens.
Wahrscheinlich, ja. Und deswegen hat Hieronymus hier direkt so gesagt, ja, du bist ja ein guter Sänger und Burzum ist auch voll das coole Projekt. Hey, unter meinem Label kann ich deine Musik produzieren, aber ich habe keine Kohle, also... Pass auf, Junge, du finanzierst das selber, dafür läuft es aber unter meinem Label. Das wurde später noch wichtig. So, also, okay, für Hieronymus war es so, wie ja, unter meinem Label zu produzieren, ist doch cool für den. Und dann kann er das ja ruhig vorfinanzieren. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, wenn sich das erstmal gut verkauft und so, ne, dann kriegst du natürlich deine Kohle auch wieder und dann kriegst du auch irgendwann Gewinne so. Hm. Aber dazu kam es in der Form offenbar nicht, was schon mal ein wichtiger Konfliktpunkt für die weitere Entwicklung zwischen den beiden wurde.
Jetzt hast du in dieser ganzen immer, auch in der Geschichte von Mayhem von der Band, diese immer krasser werdende Entwicklung, dass sie auch innerhalb der Gruppe sich immer gegenseitig aufgestachelt oder aufgejatzt wurde und gesagt hat, wer kann eigentlich krasser sein. Da hat sich jetzt quasi Vaak irgendwie so als neuer Protagonist platziert. Und hat gemerkt, auch wie das ankommt, dass die Leute dann natürlich auch sagen, boah, wie bist du denn drauf? Er hat sich da auch Gedanken gemacht und natürlich auch mit seiner rechten politischen Gesinnung, da im Prinzip dieses Antichristliche und all das, was dem Projekt marketingmäßig zuträglich war, dann sich aber auch überlegt, so, ihr seid alles nur Labertaschen, ich handle jetzt mal.
Ja. So, und da gibt es jetzt dieses Ereignis. Wir werden das jetzt mal versuchen, so gut es geht einzuordnen. Am 6. Juni 92 wurde um 6 Uhr morgens eine schöne alte Holzkirche angezündet.
Also am 6.6.
Am 6 Uhr morgens, ja.
Genau, um 6 Uhr morgens, 666.
Ja, das war natürlich dann kein Zufall, sondern da wollte irgendjemand eben auch mit der Symbolik hier nochmal ein Zeichen setzen und provozieren. Und es ist so, dass die Hypothese sehr stark im Raum steht, dass es Vaak war. Viele Jahre später wurde er auch tatsächlich deswegen vor Gericht zitiert. Er wurde später auch, das kann ich direkt schon mal sagen, wegen anderer Brandstiftungen an Holzkirchen verurteilt. Jedoch gerade bezogen auf diese Kirche, den 6.6.92, was so der wichtige Ausgangspunkt war, dieser Kirchenanzünd Serie, möchte ich mal sagen. Dafür wurde er dann aber nicht verurteilt. Der Richter war also davon überzeugt, dass es Vaak war. Die Geschworenen waren sich nicht ganz sicher. Er wurde freigesprochen. Aber vieles weist darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich erscheint, dass Vaak dahinter steckte.
Wie kam denn das Anzünden einer Kirche bei seinen Buddies und der Band an?
Ja, das ist nämlich der Punkt. Wir haben ja jetzt nun eine Straftat. So. Das haben die sehr positiv aufgenommen. Alle so, wow, da hat einer wirklich mal eine Kirche angezündet. Krass. Das war ein Problem, weil wir waren ja schon bei Verstärkung negativer Verhaltensweisen. Und jetzt war die Szene recht begeistert. Und er hat, das ist natürlich auch spannend, auf das Cover seiner EP Asche, also Aske, hat er auch das Foto genau jener verbrannten Kirche gedruckt.
Genau, ja. Und ich glaube, als Special Edition kamen die ersten 1000 Kopien dieses Albums mit einem kleinen Feuerzeug zusammen.
Das Problem war, alle, die krasse Dinge wollten, haben jetzt die neue Stufe erreicht und nun wurden halt Kirchen angezündet. Das hatte so einen gewissen Effekt.
Genau, und hier hat quasi, also die Entstehungsgeschichte der Band Mayhem hat hier ganz klar auch als Plattform gewirkt. Erstmal natürlich, um Probleme einfach mal nicht zu sehen oder zu beiseite zu schieben, wozu es dann auch zu dem Suizid von Dad kam, ja, tatsächlich. Und dann aber natürlich auch nochmal Problemfälle, wie zum Beispiel den Wag, nochmal exponentiell quasi im wahrsten Sinne des Wortes zu befeuern.
Ja, das ist eben das große Problem, dass die Gruppendynamik, ich denke, das ist das Wichtige, dass die hier einfach mal auch gewürdigt werden muss, in dem Sinne, dass sie sehr negative Verhaltensweisen verstärkt hat und Personen, die halt selbstdestruktiv oder auch destruktiv gegen andere zu handeln bereit waren, dass diese Gruppendynamik das verstärkt hat. Natürlich, die allermeisten Menschen in der Death-Metal-Szene haben weder sich noch anderen geschadet. So, auf gar keinen Fall möchte ich hier irgendwie eine Szene pathologisieren oder als potenzielle Straftäter hinstellen. Nein, aber die Extremfälle und gerade Wag jetzt mal als extreme Persönlichkeit, der hat hier natürlich das gefunden, was er gesucht hat und hat auch dann selber dazu beigetragen, dass es krasser wurde und dass die Dynamik krasser wurde und dass er gesagt hat, hier, ich laber nicht nur, sondern Straftaten sind ja irgendwie auch
genau.
Cool.
Genau, also trotz der, natürlich ist Gruppendynamik hier ein ganz, ganz wichtiger Begriff und natürlich auch die Plattform, aber Wag auch als Einzelperson ist hier natürlich auch besonders herauszuheben. Ja, ein krasser Fall und man sieht, wie sich hier eine Dynamik entwickelt, die tatsächlich Stoff für mehr hergibt. Mhm. Ja, wir haben jetzt den Fall der Band Mayhem, die Entstehungsgeschichte, schon einen tragischen Tod durch Suizid beleuchtet und die erste Straftat in diesem ganzen Konstrukt mit der Plattform der Band quasi, aber natürlich auch dann erstmal mit dem Einzeltäter Wag Vikernes. Mhm. Das finden wir so spannend, dass wir sagen, für heute ist zwar Schluss, aber nicht mit diesem Fall. Hier geht's weiter. Heute war Mayhem. Nächstes Mal gibt es Wag Vikernes. Das bleibt spannend. Das von uns als Takeaway für diesen obskuren und sehr, sehr krassen Fall. Die Erklärung ist keine Entschuldigung.
Ja.
Und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Melody of Crime.
Bis dann.
Und wenn ihr mehr True Crime hören wollt, dann schaut doch mal bei Luisa und Jost vom Das Ding True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod vorbei. Die beiden fragen sich, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Luisa und Jost begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Unterstützt werden die beiden von SWR-Reporterin Elena, die das komplizierte Rechtssystem so erklärt, dass es alle verstehen. Immer wieder sind auch Gäste aus der Kriminalbranche dabei. Kriminaltechnikerinnen, Polizisten und Anwältinnen erzählen von ihrer Arbeit und echten Ermittlungen. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.